Wir wollen das in unsere Herzen aufnehmen, was Jesus für uns getan hat, und hören dazu auf Worte aus Johannes 19 ab Vers 16. Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräisch, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde: Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Den Predigten zu diesem Osterfest liegen Texte aus dem ersten Korintherbrief zugrunde. Wir sind heute Morgen im ersten Kapitel und lesen ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Ich lade euch ein, zum Gebet und zum anschließenden Danklied aufzustehen. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen dafür danken, dass wir das glauben dürfen und dass wir das für uns in Anspruch nehmen dürfen, was du in deiner Liebe, Kraft und Weisheit getan hast. Wir danken dir für das Kreuz. Wir danken dir für dieses Endlager, für die Sünde der ganzen Welt und auch für unsere Sünde. Wir danken dir, dass wir unsere Schuld nicht mehr selbst tragen müssen. Wir danken dir, dass uns unsere Sünde nicht mehr trennt von dir, dem lebendigen Gott. Wir danken dir, dass sie nicht mehr zwischen uns steht, sondern dass du Frieden gemacht hast durch dein Blut. Und wir danken dir, dass dieses Evangelium des Heils so eine Wahnsinnskraft hat, so eine Rettungskraft. Und wir wollen dich bitten, dass dein Evangelium heute auf der ganzen Welt über alle Kanäle gepredigt wird, dass es gesagt wird, dass es gehört wird und dass es geglaubt wird. Wir wollen dich ganz besonders auch für die Herzen unserer Kinder bitten, dass du sie auch erreichst mit dieser wunderbaren Botschaft. Wir bitten dich, erreiche unsere Nachbarn, erreiche unsere Verwandten, erreiche unsere Arbeitskollegen. Wir wollen dich für alle bitten, die Teile der Jesuswoche mitbekommen haben und auch für die, die diesen Gottesdienst erleben oder anhören, dass diese Rettungskraft unsere Herzen erreicht. Und wir beten es auch für uns, die wir schon glauben dürfen. Du weißt, was wir aus dieser Woche auch mitbringen an Schuld, was wir mitbringen an Ungeklärtem, an Unheilem. Und wir danken dir, dass wir es nicht wieder mitnehmen müssen, wenn wir nachher nach Hause gehen, sondern dass wir es ablegen dürfen an deinem Kreuz. Und so wollen wir von ganzem Herzen dich anbeten, das Lamm Gottes, unseren gekreuzigten und auferstandenen Herrn und König. Amen.
Ach, Sie hatten so viele Fragen. Sie hatten so viele Herausforderungen. Man weiß in der korinthischen Gemeinde gar nicht, wo man anfangen soll. Und dann schicken Sie eine Delegation zu dem Mann, der Ihre Gemeinde mitgegründet hat, zum Apostel Paulus, mit einem großen Fragenkatalog und persönlichen weiteren Detailinformationen. Und bitten ihn um eine Antwort. Und das ist der erste Korintherbrief. Der erste Korintherbrief ist eines von diesen besonders eindrucksvollen Antwortschreiben des Apostels Paulus. Eine Menge an Fragen hat er beantwortet. Unter anderem Fragen, die die Bedeutung des Kreuzes betreffen. Wie ist das zu sehen? Nicht das Kreuz an sich, das hatten Sie schon verstanden. Aber wie haben wir es zu verstehen, auch in den ganzen Herausforderungen und Auseinandersetzungen, in denen wir so drinstehen? Wir sind ja mit unserem christlichen Glauben heute und damals auch nicht irgendwo in einem weltanschaulich neutralen Raum. Wir sind ja mit all den unterschiedlichen Kräften zusammen, die es eben so gibt. Wie haben wir das zu sehen, Paulus? Und da erinnert er Sie. Erinnert sie und sagt, auch ich, liebe Brüder, Kapitel 2, Vers 1 und 2, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich doch nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das hatten sie noch gut in Erinnerung. Und das fanden sie auch teilweise gut. Aber sie hatten sich dann doch die Frage gestellt, und das ist im Lauf der Jahre ihrer christlichen Existenz immer deutlicher geworden, war das nicht ein bisschen zu einseitig, Paulus? War deine Betonung dieser Botschaft von Jesus Christus als dem Gekreuzigten wirklich so richtig, wie du es uns gesagt hast? Ist es nicht ein wenig zu schroff, wie du es rübergebracht hast? Du hast das so polar dargestellt. Du hast auf der einen Seite den christlichen Glauben und die Botschaft des Kreuzes dargestellt und auf der anderen Seite alle anderen Systeme und Weltanschauungen. Kann man das nicht ein bisschen weicher sagen? Kann man das nicht ein bisschen anders sagen? Wir merken auch im missionarischen Kontext, wenn wir anderen das erklären wollen, was das mit dem Kreuz auf sich hat, das ist schwierig. Also das mit der Kreuzesbotschaft kommt nicht so gut rüber. Können wir das nicht andersrum mit? Und außerdem, Paulus, wir haben so herausragende Weltanschauungen um uns herum. Wir sind im hellenistischen Kontext, da wird gedacht und überlegt. Die Menschen halten sich für klug und sind es teilweise vielleicht auch, aber auf jeden Fall wollen die gerne auch was hören, was ihren Geist inspirierte. Kriegen wir das nicht ein bisschen kompatibler? Kriegen wir das? Und plötzlich merken wir, das ist ja ganz ähnlich wie heute. Hat sich ja gar nicht geändert. Hat sich ja gar nicht geändert. Ja, wir sind 2000 Jahre weiter. Aber die Überlegungen, wie passt denn der christliche Glaube rein? Wie komme ich denn damit klar? Das hat sich im Grunde genommen nicht geändert. Paulus muss das so parallel ausdrücken. Muss ich 2026 das so gegeneinander stellen? Kann man das nicht ein bisschen weicher formulieren? Du weißt doch, wir versuchen Leuten den christlichen Glauben nahezubringen. Und immer wenn wir ihnen das Kreuz erklären, stehen wir wie vor einer Betonwand. Und Paulus, ist das denn richtig, dass du so wahnsinnig diese Gewichtung des christlichen Glaubens auf die Botschaft vom Kreuz legst? Kann man das nicht ein bisschen breiter ziehen? Themenfächer bilden? Ist diese Fokussierung stimmig? Paulus, stimmt deine Gewichtung? Das war eine der Fragestellungen der korinthischen Gemeinde. Schauen wir uns das an. Paulus kommt doch nicht von nichts. Der hat doch eine Vorgeschichte, der hat doch einen Grund, warum er das so macht. Es ist doch nicht nur so, dass wir hier in Kapitel 1 ein Herzstück paulinischer Theologie mit der Botschaft vom Kreuz, der Theologie vom Kreuz vor uns haben. Das steht doch nicht allein im luftleeren Raum. Sondern wenn wir das Thema der Gewichtung uns anschauen im ganzen biblischen Kontext, dann stehen wir nach einem ganz kurzen Überblick staunend davor, dass wir sagen müssen, Paulus, du hast aber sowas von Recht. Was die Botschaft vom Kreuz angeht, sind wir nicht in einem Randthema oder irgendwo in der Spezialabteilung. Wir sind auch nicht in einem wichtigen Thema, sondern wir sind in dem allerwichtigsten Thema mit dem absoluten Schwerpunkt. Das ist das Wichtigste, was es vom christlichen Glauben überhaupt zu sagen gibt. Und wenn wir das nicht haben, dann haben wir das, was christlichen Glauben ausmacht, nicht. Das ist ein schlichter Blick in die Bibel. Ein ganz schlichter Blick. Wir hatten vor dieser Osterkurzbibelschule noch einen Bibelkurs über die Passionstage, letzten Sonntag, verlängertes Wochenende. Und da haben wir uns einfach nur Zeit genommen, ein paar Texte aus dem Alten Testament zu lesen, um miteinander deutlich zu machen, das, was wir im Neuen Testament hören von Jesus Christus, von seiner Kreuzigung, das ist doch nicht plötzlich aus dem Himmel gefallen, das hat doch eine riesen Vorgeschichte. Und wenn Sie die Bibel aufmachen, dann können Sie tatsächlich auf den ersten Blättern der Bibel mit der Passionsgeschichte anfangen. Wir denken, das ist irgendwann dann später da bei Jesus. Nein, ganz vorne. Es gibt Passionstexte in Anführungszeichen aus der Adamzeit. Aus Adamzeit, da fing das Ganze an. Da, wo die Menschheitsgeschichte anfing, da fing auch die Vorbereitung für die Passion an. Die ersten Texte sagen, es wird jemand kommen, der wirklich, wirklich das Problem der Menschheit löst. Das geht weiter. Wir haben Texte gelesen von Abraham. Wir haben durch Texte gelesen von Mose, von dem ganzen Opferwesen, was ja nur eine Vorabschattung ist von dem, was im einen Opfer von Jesus Christus deutlich wird. Wir sind weiter durchmarschiert und haben Texte gelesen von David, Psalmtexte, die Sie heute teilweise in der Lesung aus Johannes 19 wiedergehört haben, wenn Johannes sagen kann, das ist alles nur passiert, weil, zitiert er unter anderem den 22. Psalm, den Psalm von David über die Passion. Wir haben Texte gelesen von Jesaja 53, der Gottesknecht. Wir haben Texte gelesen von Sacharja 12. Sie haben es wieder in Johannes 19. Das ganze Alte Testament. Nein, es ist nicht eine Spur. Es ist eine Autobahn im Alten Testament, die zu einem ganz bestimmten Ort, zu einem ganz bestimmten Ziel führt. Sie führt sie unmittelbar an den Karfreitag. Das ist das Ziel des gesamten Alten Testamentes. Das Ziel des gesamten Alten Testamentes ist dieses Ereignis aus Karfreitag und Ostersonntag. Und auch natürlich, denken Sie an die großen Texte im Neuen Testament. Denken Sie an diese vier Evangelien. Die ganzen Evangelien leben von der Trichterfunktion. Die lenken unsere Herzen, sie lenken unsere Gedanken, sie lenken uns auf ein ganz besonderes Ereignis. Ja, viele wunderbare Erfahrungen von und mit Jesus. Ja, eindrückliche Predigten und Reden. Aber der Fokus liegt mit vollem Gewicht auf diesem Ereignis. Und die paulinische Lehre, sie macht uns noch deutlich. Wir haben jetzt hier nur ein kleines Stück von Paulus, aber Sie wissen, Sie können doch die Paulustexte nicht lesen, ohne ununterbrochen auf die unterschiedlichsten Interpretationsräume zum Kreuz zu laufen. Der ganze Römerbrief, wie wollen Sie den Römerbrief erklären, wenn Sie nicht in die Mitte das Kreuz stellen und die Botschaft von dieser Tat, dass sein Leben für uns gelassen hat am Kreuz auf Golgatha, damit die Macht der Schuld, der Sünde weg ist, damit wir nicht mehr Angst haben müssen vor dem Gericht, keine Angst mehr haben müssen vor der Trennung von Gott, keine Angst mehr haben müssen vor der Hölle, keine Angst mehr haben vor der Zukunft, vor der Himmelslosigkeit. Dass wir hineingenommen sind in die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott, unserem Herrn. Das ist die Botschaft des Römerbriefes, selbstverständlich. Und was wollen Sie in der Johannes-Offenbarung anders als den sehen, der auf dem Thron sitzt, das Lamm, diese Botschaft, das Lamm, das geschlachtet ist? Oder nehmen Sie Petrus. Petrus hilft uns sogar, noch vor Adam zu kommen, tatsächlich. Denn Petrus sagt, dieses Lamm, das ist ausersehen vor Grundlegung der Welt. Also wenn irgendwo Paulus recht hat, dann hat er natürlich da recht, dass er ihm sagen muss, Paulus, deine Einseitigkeit, die Korinther dir nachsagen, deine Einseitigkeit ist absolut berechtigt. Der gesamte Raum des Alten Testamentes läuft auf die Botschaft vom Kreuz. Die Breite der vier Evangelien und der Hauptstrom der apostolischen Lehre, sie alle haben ein riesengroßes Thema. Jesus und er als der Gekreuzigte. Warum? Das ist das Herzstück. Das ist das Herzstück. Und zu Recht setzen wir über den Karfreitag dieses Wort aus dem Johannesevangelium, Johannes 3, Vers 16. So, genau so, auf diese Art und Weise, mit dieser Methode hat Gott die Welt geliebt. Nämlich, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das war seine Methode, das war sein Weg, mit dem er dieser Welt begegnet ist. Wer am Karfreitag steht, der steht vor dem Phänomen einer Liebe, die in ihrer Größe und in ihrem Ausmaß nicht mehr zu übertreffen ist. Und diese Liebe gilt nicht nur ein paar wenigen Auserwählten ganz besonders, sondern sie gilt dem gesamten Kosmos, sie gilt dem gesamten Universum, sie gilt jedem einzelnen Menschen, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, gerade lebt und leben wird. Jeden Einzelnen hat dieser Herr im Blick. Um was zu tun? Um uns Leben und Ewigkeit zu schenken. Was für ein Ereignis, was für eine Gewichtung. Paulus, du hast absolut recht, dass du das so einseitig, lastig in die Mitte stellst. Wir nehmen das wahr und wir begreifen tatsächlich, das ist das Herzstück. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben dürfen, stehen an diesem Tag in großer Dankbarkeit da. Wir haben ja gar keine Formeln und Möglichkeiten. Wir kommen immer an Grenzen. Ja, wir haben die Erinnerung an ganz besondere Melodien. Herzlichen Dank euch, die unser Herz bewegen, die in der Kultur unserer christlichen Welt mit hineingehören, indem die Passionskarelle uns ansprechen. Wir haben Texte, wir versuchen das auszudrücken. Und doch stehen wir immer wieder hilflos davor und können einfach nur eines sagen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass du das für mich und für die gesamte Welt getan hast. Ich bete dich darüber an. Ja, diese Gewichtung ist richtig. Aber Paulus, hilf uns, wenn wir deiner Gewichtung folgen, hilf uns noch ein ganz klein bisschen, dass wir das durchdenken können, dass wir ein ganz klein wenig mitdenken, wie wir das zu verstehen haben. Und tatsächlich, das ist jetzt die Besonderheit unseres Textes heute, dass wir ja jetzt nicht in einem Bericht des Kreuzes geschehen sind, sondern dass uns Paulus mitnimmt in das Hallo nochmal nachgedacht. Hallo, versteht, wie das Ganze zusammenhängt. Guckt doch ein bisschen hinter die Kulissen. Das hilft doch. Denken schadet nicht. Und das nimmt jetzt Paulus mit auf, indem er uns die sogenannte Theologie des Kreuzes in diesen paar Versen, wir haben nur einen Teil gelesen, tatsächlich präsentiert. Und was ist das, was Paulus uns in der Vertiefung sagen will? Er will uns sagen, warum verkündige ich, warum verkündigen wir, warum verkündet christliche Kirche seit 2000 Jahren in dieser Lastigkeit, in dieser Einseitigkeit die Botschaft vom Kreuz? Warum ist das so diametral in der Verkündigung zu allen anderen Dingen, die sonst so gesehen werden? Weil Paulus sagt, und das ist der Gedankengang, alles, was an Weltanschauung, alles, was an Religion, alles, was in den Philosophien, in diesem Raum des Menschseins sich befindet, ist nachvollziehbar, entspricht dem tiefen Sehnen des Menschen, die großen Grundfragen seiner Existenz in den Griff zu kriegen. Wo komme ich her? Warum bin ich da? Wo geht's mit mir hin? Was mache ich mit meiner Schuld? Was ist mit Gott? Und immer wieder drehen wir uns in unterschiedlichen Welten um diese Fragestellung. Seit Jahrtausenden bilden wir Religionen, Weltanschauungen, Systeme aus, ganz unterschiedlichster Art. Und Paulus nimmt dafür einen Sammelbegriff, ein großes Wort. Er nennt dieses ganze riesige Paket Weisheit, Sophia. Das ist sein Sammelbegriff für alles, was in irgendeiner Art und Weise vom Menschen her gedanklich vorbereitet, überlegt wird, was man so miteinander teilt. Und er sagt jetzt von seiner Warte aus, er sagt, pass auf, christlicher Glaube ist nicht ein weiteres Stück innerhalb diesem riesengroßen Sophia-Begriff, was irgendwie mit menschlicher Weisheit zu tun hat. Warum? Weil bei allem Respekt, in dem großen Raum der Sophia ist ein dicker Systemfehler drin. Es ist ein Systemfehler drin. Oder vielleicht kann man es auch nochmal so sagen, es kann nicht funktionieren. Denn alles, was in diesem Raum des Menschen, alles, was im Raum der Sophia ist, bleibt auch nur im Raum von Sophia, bleibt auch nur im Raum von Menschen. Und wo Menschen gedacht haben und Menschen drin sind, kommt am Ende auch nur Mensch raus. Aber das reicht nicht, weil meine Probleme sind nicht innermenschlich, sind nicht innerweltlich zu lösen. Und diesen Systemfehler, auf den weist hier Paulus mit großer Klarheit hin. Deswegen denkt er immer diametral. Sophia Weisheit einerseits, christlicher Glaube andererseits. Die Botschaft in diesem Raum, die Botschaft vom Kreuz. Deswegen sagt er, müsst ihr das bewusst auseinanderhalten. Das ist ein gedanklicher Raum, wo ihr verstehen müsst, warum das nicht einfach in eins geworfen werden kann. Denn hier steht der Mensch in der Mitte. Menschliche Bemühung, menschliche Überlegung, menschliche Ressourcen. Und wir kommen über den menschlichen Raum nicht raus. Mit aller Tragödie. Und hier steht Gott in der Mitte. In seinem Handeln ohne Menschen, für den Menschen. Das ist ein komplett anderes System. Deswegen formuliert es bitte, halt es diametral. Die Weisheit dieser Welt und die in Anführungszeichen Torheit Gottes. Das, was für die Weisheit dieser Welt so töricht aussieht, ist nachher was ganz anderes. Es ist nämlich Weisheit Gottes. Er spielt ja so mit diesen Begriffen. Aber er hilft uns, indem er unseren Kopf das sortieren lässt. Als das Scheitern der Systeme. Es ist, wenn man es runterbricht aus dem Denkraum des Paulus, es ist dieses typische Baron von Münchhausen-System. Paulus sagt, alles, was in der Sophia abläuft, alles, was im Raum der Weisheit abläuft, ist es, ich ziehe mich an meinem eigenen Schopf aus dem Sumpf heraus. Das war ja die Grundidee. Und wir haben nichts anderes. Also ziehen wir weiter in neuen Varianten und versuchen uns an unserem eigenen Schopf aus dem Sumpf herauszuziehen. Und Paulus sagt, ich verstehe es, aber nein, danke. Gibt's denn im Raum der Sophia, gibt's im Raum der Menschen, gibt's da nicht? Die Reformatoren haben gesagt in der Konkordienformel, einer der Bekenntnisschriften, es gibt dunkle, leichte Fünklein. Das war ihr Versuch. Nach dem Motto, es kommt ab und zu mal so ein bisschen was, ein Splitter vorbei in dieses Sophia-System, aber über diese Offenbarung der natürlichen Weise, über die Schöpfung, über das Gewissen, kommen wir nicht raus, wir kommen nicht raus. Wir bleiben letztendlich, selbst mit den Fünklein, wir bleiben in diesem Raum. Ja, Paulus, was ist denn dann? Ja, dann schau doch auf das andere. Schau doch auf das, was Gott gemacht hat. Schau doch auf das, was Gott gemacht hat. Ja, Paulus, das tue ich ja. Ich will ja raus aus dem Raum der Sophia. Ich gucke ja als korinthischer Christ auf das, was Gott gemacht hat. Aber ich finde das so, na, ich sag's mal vorsichtig, ich finde das enorm herausfordernd, was da Gott gemacht hat. Es ist ja nicht so, dass ich sage, oh, super, das Kreuz. Sondern der korinthische Glaubende und der Glaubende aller Zeiten steht ja vor dem Kreuz und denkt, oh Backe, wie soll ich das erklären? Ich habe ja jetzt bei allem Respekt für die Geschlossenheit der Sophia, ich habe ja nicht jetzt sozusagen das System gesagt, hey, da ist alles klar, sondern ich habe etwas, was ja für den normalen Menschen gar nicht klar ist. Was habe ich denn? Ich sag mal, das in der ganzen Brutalität, die heute uns gesagt wird. Wir haben einen Gott, der seinen eigenen Sohn blutig verrecken lässt an einem Hinrichtungsgegenstand der Römer. Ich frage mich, was soll das denn sein? Damit kann man doch nicht punkten. Paulus, wenn du zu Recht sagst, Sophia ist so, aber das, ja, sagt Paulus, das ist doch gut, nicht wahr? Nein, sagt, das ist nicht gut. Doch, sagt Paulus, das ist richtig gut. Warum? Weil es so eine Torheit in sich hat. Ja, das stimmt. Aber da sind wir nicht glücklich drüber. Und weil es so skandalös ist. Ja, Paulus, das stimmt auch. Aber es finden wir auch nicht gut. Doch, sagt Paulus, das musst du gut finden. Du musst gut finden, dass das Kreuz voll von Torheit ist, dass das Kreuz voll von skandalösem Inhalt ist. Das muss man doch erstmal verstehen. Warum, Paulus, ist das so? Paulus, schau doch die beiden großen Gruppen dir an. Schau dir die beiden großen denkerischen und lebenden Gruppen an aus der Perspektive biblischer Wahrheit. Das ist die eine Gruppe, das jüdische auserwählte Volk. Die stehen an diesem Kreuz. Und sollen glauben, das sei der von Gott gesandte Messias, der seit Jahrtausend angekündigte, heilvolle Retter ihres Gottes. Und es hängt der da an diesem Kreuz. Das ist ein Skandalon, das ist ein Skandal. Das ist sowas von widerwärtig. Das widerspricht so ihrem ganzen religiösen Empfinden. Nie und nimmer geht das. Alles in einer jüdischen Seele schreit nein. Und der halbwegs denkende Mensch sieht das Ganze an vom Kreuz und sagt, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Was soll denn das? Wie soll man das denn verstehen? Das ist doch Torheit, dieses Wort ist ja nun wirklich höflich in der Lutherbibel. Sehr höflich. Eigentlich muss man sagen, das ist Blödsinn. Das ist Quatsch. Das ist eine zunehmende Mutung für jeden, bei dem noch halbwegs 3 bis 5 Hirnzellen funktionieren. Und so streit sowohl der griechische Kontext, und das ist eine Torheit, als auch der jüdische Kontext, das ist ein Skandal. Mit der Botschaft kommst du bei mir nicht an. Und Paulus sagt, genau das ist der Sinn der Sache. Das ist natürlich jetzt enorm schwierig. Erst sagst du, der ganze Raum der Sophia ist übrigens in der Dunkelheit versackt und ist ein Systemfehler, der packt sich. Ich biete euch die Botschaft vom Kreuz an und dann sagst du, aber die Botschaft vom Kreuz ist natürlich ein Skandal, eine Torheit. Dann stehe ich ja vor dem Kreuz und stoße von menschlicher Seite aus nicht durch. Genau, sagt Paulus. Jetzt hast du's verstanden. Du stößt von deiner Seite, von menschlicher Seite aus nicht durch. Du stehst eben weder vor einer religiösen Zumutung, eklig widerwärtig. Wie kann man das kultisch heute noch rüberbringen? Und du stehst vor einem riesigen gedanklichen Problem, dass das, was da am Kreuz geliefert wird, absolut unserem normalen Denken widerspricht. Paulus, jetzt sind wir am Ziel. Paulus, wieso? Weil du das geschenkt bekommst. Du bekommst das geschenkt. Das ist kein gedanklicher Prozess. Man darf denken, aber man steht immer wieder vor dieser Mauer. Das ist kein kultischer, religiöser Akt im Sinne von, oh, wie schön, wie cool. Du stehst immer wieder vor dem Gekreuzigten. Sondern gerade rein methodisch liegt es nicht auf der Menschenseite. Wir müssen doch endlich was hinkriegen, was sowohl im Vollzug, er hat es allein ohne uns getan, als auch in der Übernahme bei uns, vollkommen ohne uns, aber für uns funktioniert. Und das ist das Kreuz. Das ist das Kreuz. Vollkommen ohne uns. Ein einzigartiges Opfer, einmal für die gesamte Schöpfung vollbracht, wird ihnen transportiert, nicht indem sie sagen, oh, das ist cool, ich habe es verstanden. Und natürlich finde ich es unglaublich schön, diesen hingerichteten Gott zu sehen. Sondern sie sagen, das ist skandalös und es ist die Torheit und es wird mir geschenkt. Es wird mir geschenkt. Im missionarischen Kontext, das ist ja die eine Welt, die für Paulus ganz, ganz wichtig ist, steht jetzt hier an der Stelle der Ruf, vertrau dich dieser Botschaft an. Nicht durchschaue diese Botschaft, sondern vertrau dich dieser Botschaft an. Das Vertrauen ist die Annahme des Geschenkes. Aber hier, bei Menschen, die schon an Jesus Christus glauben, da setzt Paulus theologisch noch eins drauf. Haben Sie noch 2 Minuten? Er sagt nämlich, das ist etwas, was den Berufenen zuteil wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum Vers 24 untergegangen ist. In meiner Denke hatte ich den Vers 24 mitgehabt. Da heißt es nämlich, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, den aber die berufen sind, Juden und Griechen, denen predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Hier kommt nochmal eine völlig neue Terminologie rein, die wir bisher gar nicht hatten. Ein Berufener oder wie er nachher noch weiter sagt, ein Erwählter ist jemand, der das nicht auf sein eigenes Konto buchen kann. Der eben nicht sagen kann, ich fand das kultisch so super und ich fand das gedanklich total durchschaut, sondern er ist berufen, er ist erwählt, er hat es bekommen. Er hat es bekommen. Das Geheimnis, das Geschenk des Kreuzes ist uns geschenkt worden, zuteil geworden, den Berufenen, den Erwählten. Und dann merken wir, dass Paulus uns natürlich einen völlig anderen Raum hineinnimmt. Jetzt haben wir eine andere Welt, ein anderes System, einen anderen Raum. Nicht ich habe die Erlösung geschaffen. Nicht ich habe mich emporgearbeitet zum lebendigen Gott. Er kam in Jesus Christus für mich und diese Welt. Nicht ich bin es, der von meiner Seite, aus meinem Intellekt, meinem Religionsgefühl mich hinwende zu Jesus. Und er kommt mir und schenkt mir das. Wir, die wir heute hier in diesem Raum und wo auch immer diese Botschaft hören, wissen, aufgrund unseres Intellekts oder aufgrund unserer eigenen Entscheidung ist das nicht geschehen, sondern weil der lebendige Gott in seiner Freundlichkeit und Liebe so großzügig war, uns zu verstehen zu lassen, dass das Kreuz unsere Rettung ist. Und jetzt ist das Kreuz und die Botschaft vom Kreuz Gottes Kraft und Gottes Weisheit, was eigentlich Torheit und Skandal ist. Oh, Paulus, wir danken dir für deine Hilfe beim Nachdenken. Wir danken dir für deine Hilfe beim Nachdenken. Denn manchmal kommen wir uns so komisch vor. Da sitzen wir irgendwo mit Menschen zusammen und versuchen ihnen zu erklären, was uns so wichtig ist. Und dass es so toll ist, dass Jesus gestorben ist. Und wenn Menschen da sind, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben und uns singen hören, die Lieder, die wir gesungen haben, die würden die alle sagen, aber sind die vollkommen Fall für die Psychiatrie? Wie die da eine Hinrichtung bejubeln und vom Blut singen. Das ist doch, Verstehen Sie, natürlich, Herr Jesus, und da stehen wir davor und versuchen, Nachbarn, Kollegen, Freunde das zu erklären und merken jedes Mal, wir kommen nicht weiter. Wir können sagen, der christliche Glaube ist nett, hat so ein diakonisches Flair und ist auch für die Menschenliebe gut und ist auch für die Menschenrechte und alles gut, aber das ist doch nicht die Gewichtung. Die Gewichtung ist, Jesus Christus starb am Kreuz. Wie bringe ich das rüber? Ich kann es nicht rüberbringen. Ich stehe vor dem Erklären des geschlossenen Sophia-Raums, das funktioniert nicht. Ich kann deutlich machen, da ist ein Riesengeschenk da, aber logisch erklären, kultisch schön finden, das geht nicht. Und das soll's auch nicht. Weil keiner bei Jesus ankommt und sich auf die Schulter klopfen kann und sagen, ich hab's durchschaut. Und ich find's gut und deswegen mache ich bei dir mit. Sondern der einzige Grund, warum sie mit mir da sind, ist, weil Christus erwähnend, berufend in ihr Leben hineingegriffen hat. Das heißt, wie stehen Sie und ich heute Abend morgen da? Danke, Herr. Danke, Herr. Danke. Und danke auch fürs Durchdenken. Danke, dass wir jetzt noch mal klarer, mit 1. Korinther 1 noch mal vertiefender sagen können, wir stehen absolut zum Kreuz. Wir stehen absolut zum Kreuz. Und genau auch mit der Vertiefung, die Paulus hier im 1. Korinther 1 uns liefert. Genau so muss es sein. Genau so muss es sein. Diametral zu allem Sophia-Raum. Und nicht direkt zugänglich über Intellekt oder Religionswelten, sondern geschenkweise und im missionarischen Raum uns angeboten. So steht's da. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben, sagen heute von tiefstem Herzen Dank. Und wir sagen denen, die noch keine persönliche Entscheidung für Christus getroffen haben, dass euch es recht so geht, es so geht wie dieser Frau, die damals in diesem jüdischen Gebetsverein in Philippi saß und dem Apostel Paulus zugehört hat. Und ich rekonstruiere es mal, da waren 20 Frauen und eine hat gesagt, das will ich. Ich will diesen Jesus. Ich will diesen Jesus, den Gekreuzigten. Wie ist das denn passiert? War die klüger? Hatte die mehr Durchblick? War die religiös affiner? Nein, nein. Die Bibel sagt so einfach, der Herr tat ihr das Herz auf. Und vielleicht geschieht das heute Morgen, dass am Karfreitag 26 ihnen der Herr das Herz auftut. Und dann dürfen sie sagen, und jetzt sage ich ja zu Jesus, zu diesem Jesus, mit seinem Kreuz, was meinem Intellekt, meinem religiösen Empfindsamkeit vollkommen widerspricht. Aber jetzt hat er mir das Herz aufgetan. Und dann stehen sie auf der anderen Seite und sagen, ich danke dir für das Kreuz, ich danke dir für das Kreuz. Okay, Paulus, die Gewichtung stimmt. Wir haben das erkannt und wir haben auch erkannt, dass tatsächlich deine Beurteilung, das Neudurchdenken des Kreuzes stimmt. Lass uns jetzt noch ganz kurz ein bisschen die Tür öffnen. Welche Konsequenzen ziehen wir denn jetzt da draus? Welche Konsequenzen ziehen wir darauf, wenn wir sagen, ja, die Gewichtung ist gewollt, ja, die Vertiefung haben wir verstanden und wir stehen absolut zum Kreuz. Was ist jetzt unsere Konsequenz? Und die erste große Konsequenz ist natürlich, dass ich meine gesammelte Biografie unterm Kreuz sehe. Meine gesammelte Biografie findet nicht außerhalb, jenseits oder ohne Kreuz statt, sondern ausnahmslos unterm Kreuz, unter der Perspektive des Kreuzes. Oh, was ist das gut. Ab und zu mal, wenn Ihnen und mir, je nachdem mit fortschreitendem Alter, aus dem Kellergeschoss Ihres Lebens die alten Kartons hochkommen. Und dann stehen Sie unterm Kreuz und sagen, mein Gott, was danke ich dir dafür? Was danke ich dir von tiefstem Herzen dafür? Dass für all meine Taten, für all meine Worte, für all meine Gedanken und Emotionen du mit deinem Blut am Kreuz von Golgatha eingestehst. Dass das gilt, die durchgrabenen Hände Jesu streichen meine Biografie durch. Er macht allen meinen Schaden gut. Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich, dass er diese Art und Weise in ihr Leben, in mein Leben hineingehandelt hat und wir heute aufrecht dastehen dürfen. Nicht, weil wir so nett und so heilig und so fromm sind, sondern weil sein Blut uns rein gewaschen hat, geheiligt hat, himmelstauglich gemacht hat, gerecht gesprochen hat. Meine Biografie steht unterm Kreuz. Das gibt uns einen Raum der Freiheit und des Glückes und des Lebens, das ist unglaublich. Es ist aber auch nicht nur eine grundsätzliche Angelegenheit. Das ist natürlich fundamental, das sehen wir sofort. Sondern es ist ja auch meine gesamte Persönlichkeit, die fortan von der Kreuzesperspektive verstanden werden will. Nein, wir erinnern uns immer wieder gern daran, es ist doch nicht so, dass ich nur sage, gut, ich habe einmal jetzt tatsächlich dieses unglaublich schöne Glück erlebt, dass der lebendige Gott allen meinen Schaden gut gemacht hat. Aber jetzt, Herr Jesus, schaffe ich das auch alleine. Ich danke dir, dass du mich nochmal auf Null gestellt hast, meine Konten wieder auf Null gestellt hast. Und jetzt, Herr, mit der ganzen neuen Kraft der zweiten Chance gehe ich's an. Und ich sehe schon Ihren Gesichtsausdruck. Sie kennen sich ja so gut. Sie sind diese typischen Leute, die am 31.01. sagen, was sie am 1.01. machen, am 2.01. sagen, ich versuch's am nächsten 31.12. wieder. Weil wir genau wissen, ich komme nicht raus, Herr. Und er sagt mir tatsächlich, Andreas, fortan, jeder Tag, ein Tag unterm Kreuz. Ein Tag unterm Kreuz. Mit all deiner Grundgesinnung, mit all deinen Lasten deiner alten Existenz, mit all deinen Prägungen, mit all den Schwierigkeiten, mit all den verschiedenen Verrillungen, Süchten und Problemen, die unser Leben, auch mit all dem. Jesus, hältst du das aus? Ich halte das aus. Jesus, wieder so ein ganz normaler Tag mit mir. Hältst du das aus? Ja, ich halte das aus. Jesus, läuft heute 100% nicht top. Dann nenne ich ihm laissez-faire, aber ich weiß es. Ich halte das aus. Ich stehe zu dir. Deine Persönlichkeit, dein Alltag, deine Lebensräume fortan unterm Kreuz. Es geht sogar noch tiefer. Es geht noch tiefer. Das, was wir heute modern mit Identität verbinden, da würde der christliche Glaube sagen, ja, meine Identität ist eine Identität, die nur vom Kreuz her verstanden werden kann. Du verstehst mich komplett falsch, wenn du mich ohne Kreuz siehst. Du verstehst mich vollkommen falsch, wenn du mich ohne Kreuz siehst. Das ist meine Identität, das ist ja heute das A und O. Wenn du mich ohne Kreuz siehst, sorry, Fehleinschätzung vom Schäfer. Du musst immer und konsequent, ich selber und du auch mir gegenüber, sonst hast du eine völlige Fehleinschätzung. Meine Identität besteht in dem Zusammensein von mir mit dem Gekreuzigten. Das ist meine Identität. Sie kennen dieses Wort, ich habe es sicherlich 3,8 Mal zitiert. Ich lebe, natürlich lebe, das bin ich, das ist meine Identität. Doch noch nicht ich lebe, sondern der Christus, der Gekreuzigte lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Meine ganze Denkweise, meine ganze Seinsweise, bis hinein in tiefsten Emotionen, darf zunehmend durchdrungen werden von der Botschaft vom Kreuz. Dass wir da alle Anfänger sind, macht nichts. Aber dass wir da hinwollen, das wollen wir uns sagen. Dass die Botschaft vom Kreuz meine Seinsweise durchdringt. Nicht nur oberflächlich, nicht nur im Prinzip ja, sondern tatsächlich in meine tiefen Struktur hineinkommt, von meinem Hirn und meinem Herz und allem, was mich ausmacht. Das ist es doch. Ich will die Welt denken, vom Kreuz her. Fangen Sie mal mit mir an, die Welt zu denken vom Kreuz her. Das ist so diametral zu all dem, was in unseren Stammtischparolen da so abgeht. Ich will die Welt denken von dieser Siegestat her. Diese Welt, diese Menschheit, die wird nicht im großen Mülleimer landen. Nein! Der Blumhardt-Satz stimmt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht sein wird die ganze Welt. Denken Sie die Welt vom Kreuz durch. Denken Sie Gott nie ohne Kreuz. Das ist Quark mit Soße, Gott an sich, so ein Blödsinn. Gott ist immer der Gott, der das Kreuz in die Mitte gesetzt hat. Sie laufen am Gottesbild komplett vorbei, wenn sie Gott nicht als den denken, der in die Mitte das Kreuz gestellt hat. Wer den Sohn sieht, ja wo denn? Am Kreuz, der sieht wen? Der sieht den Vater. Sonst laufen sie am Vater vorbei. Denken Sie mit mir, andere Menschen vom Kreuz her. Oh, ich weiß, auch diesen blöden Nachbarn. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber denken Sie auch mal den vom Kreuz her. Ihren Arbeitskollegen, Ihre Freunde, Politiker. Was auch immer, denken Sie vom Kreuz. Machen Sie das, weil es der Christus ist, zu Ihrer Seinsweise, modern, zu Ihrer Identität. Ja, wir sind maximal Grundschüler, vielleicht sogar noch in der Vorschule oder im Kindergarten. Aber das ist unser Leben, das ist unsere Seinsweise. All meine Identität, übrigens in alle Ewigkeit, ist eine Identität mit dem Gekreuzigten. Ohne den Gekreuzigten, nie und nimmer. Denken Sie Ihre Gemeinde vom Kreuz her. Nicht als ein Verein, nicht als ein Club. Vom Kreuz her. Ach, ich hoffe. Merken Sie es? Merken Sie es? Ja, meine Biografie. Ja, wunderbar. Meine ganze Persönlichkeit mit aller Tiefe. Aber noch viel, 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 viel tiefer geht es hinein. Paulus, wenn wir am Karfreitag zusammen sind über 1. Korinther 1, dann wollen wir es durch dich, unserem himmlischen Vater, sagen. Die Gewichtung, wir erkennen sie, die große Autobahn vor Grundlegung der Welt durch die ganze Bibel hindurch und in alle Zukunft hinein, die Mitte, der Schwerpunkt ist die Botschaft vom Kreuz. Ja, wir danken dir, dass du uns hilfst zu denken. Wir danken dir, dass du uns hilfst zu denken. Das tut uns so gut, dass wir diese Sophia-Welt uns da nicht reinziehen lassen, sondern in der diametralen Position diese ganz andere Botschaft des Kreuzes sehen. Dass wir sie nicht verstehen können, weil sie die Torheit in sich hält. Dass wir sie nicht schön finden müssen, weil sie den Skandal in sich trägt. Sodass wir entdecken, dass du dadurch uns ein Geschenk gemacht hast. Dass durch Berufung und Erwählung unser Leben hineingekommen ist. Und dass den missionarischen Aufruf nicht ausschließt, sondern einschließt. Und wir danken dir. Wir danken dir für die Konsequenzen. Wir merken, das ist das Thema unseres Lebens. Das ist das Thema unseres Lebens. Ich lebe in, von, mit, durch den Gekreuzigten. Und deswegen ist das, was wir heute miteinander feiern, unser Tag, unser Leben, unser Sein. Wir leben Jesus, den Gekreuzigten, und leben in vollen Zügen von diesem Kreuz her. Amen. Wir wollen beten. Ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Herr Jesus, du weißt, wie unterschiedlich unsere Gefühls- und Gedankenwelten an diesem Tag sind. Auf der einen Seite zerreißt es uns das Herz, wenn wir sehen, wie du da diesen Weg ans Kreuz gegangen bist und was das alles eingeschlossen hat und bedeutet hat. Dann können wir das kaum aushalten. Und gleichzeitig stehen wir an diesem Tag vor dir und wollen dir von tiefstem Herzen danken, dass du das getan hast. Wir danken dir so sehr dafür, dass du deinem Vater gegenüber gehorsam warst und dass du in deiner einzigartigen Liebe das für uns getan hast. Und so sind ganz unterschiedliche Gedanken und Gefühlswelten da und wir stehen an diesem Tag voller Ehrfurcht und voller Dankbarkeit vor dir, unserem Herrn und Retter. Und wir danken dir für alles. Nachvollziehen können, wenn wir die Bibel auftun, nachvollziehen können, dass das, was da passiert ist, die absolute Gewichtung bekommt. Das ist das Schönste, Heiligste, Wichtigste, Zentralste, was überhaupt jemals in dieser Welt passieren konnte. Du, Herr Jesus, an diesem Kreuz für alle. Jetzt ist Rettung, jetzt ist Sieg, jetzt ist Leben, jetzt ist Zukunft, jetzt ist Himmel da. Hab Dank dafür. Danke für alles Mithelfen für unseren schwachen Kopf. Hinterherzudenken, zu begreifen, was du dir da an Weisheit geleistet hast und welcher Rettungskraft du hineingegriffen hast. Und wir danken dir, dass das alle menschliche Weisheit sowas von toppt. Wir beten dich darüber an. Und wir freuen uns über den Strom der Konsequenzen, der in unser Leben hineinfließt. Wir danken dir für die Freiheit unserer biografischen Lasten. Wir danken dir für deine Begleitung in all unsere alltäglichen Welten. Und wir preisen dich darüber, dass du zu unserer Seinsweise, zu unserer Persönlichkeit, zu unserer Identität gehörst. Unaufgehbar. Danke für den Tag. Danke für das Ereignis. Danke für dieses Fest. Danke für dich, Herr Jesus. Für dich, Herr Jesus, den Gekreuzigten. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.